wie die Marion das heute Morgen schon gesagt hat, wirklich sehr unterschiedlich, alleine so von den klimatischen Verhältnissen, so über etwas über 40 Kilometer, die man so zurücklegt. Bei uns war heute Morgen richtig viel Schnee, also wir haben einen Besen genommen, mussten das Auto erstmal abkehren. Und die Landschaft, die sah so schön aus. Meine Frau hat direkt ihr Handy rausgepackt, Fotos gemacht, hat schon eine Statusmeldung gepostet. Habe ich mir gedacht, okay. Genau, da kann man das sehen, wie das heute Morgen aussah. Der Schnee war aber recht nass. Einige Bäume sind sogar umgeknickt auf der Straße. Da mussten wir so ein bisschen, auch ein bisschen warten. Aber ich bin doch froh, dass hier nicht so viel Schnee ist, weil man kann dann etwas schneller fahren, mit dem Auto zumindestens. Ja, ich freue mich aber heute Morgen hier zu sein, bei all dem schönen Schnee, den ich heute Morgen gesehen habe. Und immer wenn ich, selbst wenn man so unterwegs ist und durch den Schnee so läuft, dann manchmal ist das wirklich so, man schaut manchmal so, wenn man einen Blick noch so weiter werfen kann, vielleicht noch so ein paar Berge sieht, so in der Voreifel, so ein bisschen sich das ganze Schauspiel anschaut, in der Natur unterwegs zu sein. Also mir ging es neulich so, ich musste wirklich, weil da so vieles war in mir drinne von dem, was ich da nur an der Natur gesehen habe, dass ich einfach sagen musste, Mensch, Gott, bist du unglaublich schön und herrlich. Denn er, so sagt es sein Wort, er hat das alles kreiert. Er hat das alles geschaffen. Und alles, was er getan hat, ist einfach so unglaublich schön. Und dieses Wort herrlich, das passt einfach da so perfekt rein, wenn man sich so diese Natur und dieses Schauspiel anschaut. Es ist wirklich herrlich. Und diesen Gott anzuschauen, das wollen wir heute Morgen auch tun, indem wir in sein Wort reinschauen. Und mir ist da neulich nochmal so ein Buch irgendwie in die Hand gefallen und da ging es um Koreas Beta. Also das waren mehr Leute so aus Südkorea. Und da gab es in den 70er Jahren eine Erweckung, wo Menschen zu Tausenden zu der Gemeinde hinzugefügt wurden. Da gibt es ja mittlerweile die größte Gemeinde der Welt. Das war bis vor vielen Jahren, war das auf jeden Fall noch in Korea, in Seoul. Und da hatte die Gemeinde über 700.000 Mitglieder. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich glaube, so viele Einwohner hat noch nicht mal Neuwied und Bonn zusammen. Aber man muss sich das mal vorstellen. Und diese Leute in den 70er Jahren, die hatten dann so zwei Tage, hat dort ein Arbeiter in der Woche frei gehabt. Im Jahr. Zwei Urlaubstage. Und diese zwei Urlaubstage, die hat er dann rein investiert, indem der dort zu einem Berg gegangen ist. Da waren Höhlen drin, da waren Hütten stand am Berg. Und die haben dort nichts anderes getan, wie diese zwei Tage im Jahr zu opfern, um dort an diesem Berg hinzugehen und zu beten. Ohne Brot und Wasser haben die zwei Tage da durchgebetet, Tag und Nacht. Und das war etwas, wo man sich fragt und denkt, Mensch, was hat die Menschen bewegt, wirklich da diese Anbetung zu suchen, dieses Gebet da zu suchen. Und ich will heute Morgen mit uns da weitergehen in dem Johannesevangelium, in dieser Geschichte, die wir letzte Woche angefangen haben, wo Jesus durch diesen heißen Orient läuft, durch diesen Ort, der von den Juden verrufen war, Samarien. Ja, man hat Jesus sogar einmal in einem Streitgespräch mit den Pharisäern, haben sie ihn mit einem Wort belegt und sie haben gesagt, du bist wie ein Samariter. Das war für die etwas ganz Verächtliches, etwas, wo ein Jude, mit dem er auf gar keinen Fall irgendetwas zu tun haben wollte. Und nun geht Jesus durch diesen Ort hindurch und das haben wir letztes Mal angeschaut, wie er dann zu diesem Brunnen kommt, zu dem Jakobsbrunnen. Und als er an diesem Brunnen kommt, dann auf einmal kommt dort eine Samariterin, eine Frau, die, wie man dann schnell feststellen kann, eine Frau mit recht zweifelhaftem Charakter ist und Jesus, er geht auf sie zu und das Revolutionäre passiert, das, was man fast nicht glauben kann, das zentralste Thema der ganzen Bibel, er spricht mit dieser Frau, mit dieser fremden Frau, spricht er über das Thema der Anbetung. Er spricht über die Anbetung Gottes. Und ich lese uns den Vers nochmal vor aus Johannes 4, 23, wo Jesus sagt, die Stunde kommt und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also Jesus, er sagt hier, die Stunde kommt und sie ist schon jetzt. Jesus sagt, es wird etwas geschehen und er spricht mit ihr dann halt auch darüber, dass Gott die Anbeter sucht. Er sucht nicht den Ort, wo Anbetung stattfindet, wie das für die Juden damals absolut der Ort war, wo das ganze nationale Geschehen stattgefunden hat. Das war der Tempel in Jerusalem. Und wir haben darüber letzte Woche gesprochen. Es ist nicht der Tempel in Jerusalem, den Gott sucht, wo er angebetet werden soll, weil dort war es der Ort, der ja bevor Jesus gekommen ist, das war der Ort der Anbetung. Da mussten sie hinpilgern, da haben sie ihre Opfer gebracht, dort haben sie Gott angebetet. Und er sagt, aber jetzt ist etwas Neues geschehen. Die Stunde ist angebrochen. Gerade in dem Moment, wo ich gekommen bin, da ist die Stunde da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Um das nochmal so ein bisschen so in Erinnerung zu rufen, es ging letztes Mal um die Person. Es ging um die Samariterin. Es ging um die Person, die Gott anbetet. Das ist das, worauf der Vater auf der Suche ist. Und wenn Gott auf der Suche ist, ich bin 100% sicher, der wird auch etwas dann finden. Und es ging hier heute in unserem Text um den Anbeter, der ihn in der Wahrheit, im Geist und in der Wahrheit anbetet. Und heute Morgen will ich diesen Punkt darauf legen, in Geist und in Wahrheit anbeten. Wer ist dieser Anbeter, der ihn in Geist und Wahrheit anbetet? Zunächst ist es so, dass wenn Gott diesen Anbeter sucht, der ihn anbetet, in Geist und Wahrheit, muss er diesen Anbeter erstmal befähigen, dass er ihn überhaupt anbeten kann. Warum das so ist, das ist, wenn man die Bibel sich anschaut und so ganz am Anfang der Bibel anfängt zu lesen, warum ist denn heute so wenig oder vielleicht nicht so viele Anbeter, die wir vielleicht in unserem Umkreis kennen, die Gott wirklich in diese Anbetung begegnen, die ihm da so begegnen, wie ich das letzte Woche so von diesem Wort hergeleitet habe, proskynein, was Jesus hier im Griechischen benutzt, Anbeter, anbeten. Das Wort, ihr wahrscheinlich einige, die da waren, können sich vielleicht erinnern, was das Wort so, wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, was es bedeuten würde. Nicolin nickt, also was war es? Anhündeln, ne? Anhündeln, genau. Also pro, das war dieses Wort vor, an und skynein, Hund. Ja? Also dieses Beispiel, wenn ein Hund, der nichts lieber will, als zu den Füßen seines Herrchen sich hinzulegen und dort einfach nur zu bleiben und diese Zeit einfach nur zu genießen. Ich hatte das Beispiel gebracht mit meiner Frau, die hat mir erzählt, einige wollten dann wissen, wie unser Hund aussieht. Du hast ein paar Bilder gezeigt, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, und das ist dieser Gedanke der Anbetung, der dort da auch so durch dieses Wort auch so zum Tragen kommt. Und ich hatte John Hyde erwähnt, diesen Gebetsmenschen, diesen Indienmissionar, der Stunden im Gebet verbracht hat. Und ich habe dieses Beispiel noch erzählt, wie dieser Bibelschüler ihn beobachtet hat und der nichts anderes getan hat, wie sich nur hinzuknien, seine Augen zu schließen und der nichts getan hat und einfach nur verharrt ist in dem Anschauen Gottes. Und dieser Bibelschüler konnte das gar nicht glauben und nach 10 Minuten erzählt er, wie er gemerkt hat, wie auf einmal Tränen so aus den Augenwinkeln, wie sie ihm runterliefen und er dann nur diese Worte rausgebracht hat und gesagt hat, oh Gott, oh Gott. Er hat etwas erlebt, was auch Koreas Beter wahrscheinlich auch erlebt haben, in diese Anbetung hineinzukommen und wirklich in diesen Geist hineinzukommen. Und das ist in diesem Wort in der Anbetung, das wollte ich da auch aufzeigen, das ist diese tiefe Beugung vor der heiligen Gegenwart Gottes. So hat es Andrew Murray, auch ein Evangelist, Theologe, der vor 200-300 Jahren gelebt hat, auch mittlerweile verstorben, der das da so mal ausgedrückt hat. Und auch in der Bibel, wir lesen das in Nehemia 8,6, wo die Ältesten dann niederfielen und Gott angebetet haben. Oder Offenbarung 5,14, die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Also sie beugten sich. Oder Offenbarung 19,4, und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Nun, das ist das, was die Anbetung und den Anbeter ausgemacht hat. Und ich bin eben da reingegangen in die Thematik, warum brauchen wir den Geist Gottes für die Anbetung. Und so, wie ich da eben schon begonnen habe, mit dem ersten Buch Mose, wo wir lesen, dass Gott den Menschen geschaffen hat aus dem Staub der Erde. Ja, aus der Erde wurde der Mensch geschaffen. Er hat ihm einen Körper gegeben. Und dann lesen wir, und dann hauchte er seinen Odem in den Menschen, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also dieser Mensch hatte dann etwas, wo er hineingesetzt wurde von Gott, zunächst in eine perfekte Umgebung. Man kann sich das besser gar nicht vorstellen. Der lebt im Paradies und er hatte eine unglaubliche Freiheit. Er konnte wirklich von jeder Frucht, von jedem, alles was in diesem Garten, er konnte alles nehmen, essen und genießen. Er war wirklich in dieser perfekten Umgebung. Er hatte einen Körper, mit dem er Kontakt hatte zu dieser Welt. Und Gott hat ihm durch seinen Odem den Geist gegeben. Und der Geist war die absolute Krone oder die Krönung der Schöpfung. Das war das Höchste, was dieser Mensch Adam nur besitzen konnte. Und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Die Seele war so das Bindeglied so zwischen dem Geist und dem Körper. Und in dieser perfekten Umgebung, in der er gelebt hat, geschieht es nun, dass Adam hier durch die Begierden, die er außen gesehen hat, es gab da nämlich eine einzige Grenze oder ein einziges Gebot bei all dem, was er hier auch in dem Paradies erleben konnte. Und das war, iss nicht von diesem einen, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, iss diese Frucht nicht. Das war das Einzige, woran er quasi seinen Gehorsam dort da bezeugen konnte. Und was wir auch noch lesen, dass Gott diesen Menschen geschaffen hat in seiner Ebenbildlichkeit. Ja, das ist Ebenbildlichkeit. Viele haben das da in solchen Dimensionen reininterpretiert. Ich weiß, manchmal hatte ich mit Leuten da zu tun, da konnte ich gar nicht glauben, was die mir da erzählen. Die haben da wirklich schon gedacht, sie wären fast Gott. Und das ist es, wir werden niemals Gott werden. Da ist eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem, der uns Menschen geschaffen hat. Wir werden nie im Leben, werden wir so sein wie er. Ja? Das geht nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Er, der uns geschaffen hat, der uns seinen Atem eingehaucht hat. Aber was die Ebenbildlichkeit ausdrückt, ist, glaube ich, das, was Gott ausmacht, ist seine Persönlichkeit. Gott, er denkt und er spricht. Und das, was er gesprochen hat, das ist dann auch in Erfüllung gekommen. Er fühlt und er hat einen Willen. Wir können das da direkt in den ersten Versen, 1. Mose lesen. Und auch der Mensch kann denken und sprechen. Auch der Mensch hat ein Gefühlsvermögen und auch der Mensch hat einen Willen. Und da in der Persönlichkeit, auf dieser Ebene der Persönlichkeit, da pflegt Gott Beziehungen. Und dort ist er ihm ebenbildlich, weil er eine Persönlichkeit ist. Und so auch durch diesen Geist, den Gott dem Menschen gegeben hat, kann er mit diesem Gott kommunizieren. Und wie ich eben gesagt habe, kam es dann dazu, dass der Mensch sich entschieden hat, mit seinem Willen dieses Gebot, nicht von diesem Baum zu essen, von der Frucht zu essen, es zu übertreten. Und nun ist das geschehen, was die Bibel dann nennt, dass da Sünde reinkam. Dass
Adam getrennt wurde von Gott. Es war wirklich für, ich stelle mir das immer so vor, von all dem, wenn man sich nur anschaut, was Gott geschaffen hat, egal was man sich anschaut, was Gott geschaffen hat, die Natur und all das, was wir sehen können, es ist einfach nur schön. Manchmal, wenn man sich andere Dinge anschaut, die der Mensch geschaffen hat, irgendwelche Betonklötze, ja, manchmal, die sehen nicht schön aus. Natürlich hat der Mensch auch, der ist auch sehr kreativ, macht auch schöne Dinge, aber das sind auch so manchmal so Sachen, wenn man so denkt, Gott eigentlich, alles, was er getan hat, das schaut man an und man kann eigentlich da drin nur aufgehen. Und diese Schöne und dieses Leben, was er schenkt, all das, was er gibt, und davon auf einmal getrennt zu sein, ich glaube, für Adam war das unglaublich brutal hart. Also da aus diesem Paradies rausgetrieben zu sein und dort dann wirklich von dieser Gemeinschaft mit dem Lebendigen da in der Trennung zu sein, das war wahrscheinlich für ihn eines der schwersten Dinge. Und das beschreibt auch die Bibel, dass sie das dann beschreibt, dass das dann das Fleisch ist. Und das Fleisch meint nicht so das Fleisch, was ich hier an mir so dran habe, sondern es meint etwas, wo die Seele quasi den Begierden des Körpers, die er hat, dass sie diesen Begierden einfach nachgibt. Und so ist der Mensch ein natürliches Wesen geworden und der Geist oder das, was ihn in Verbindung mit Gott gebracht hat, fing an, einfach, das hat einfach geschlummert in ihm. Da war diese Begegnung, die war gar nicht da, die war auf schlafen gelegt. Und nun passiert das, dass deswegen Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Jesus kam auf diese Welt. Und das war sein Zweck, warum er auf diese Welt kam, war diese Sünde, diese Schuld der Menschen einfach wegzunehmen und sie mit seinem Blut wirklich diese Schuld zu reinigen. Und das ist etwas, das hat man schon so oft gehört. Ich habe mich letztens noch erinnert, Reinhard Bonke, letztes Jahr gestorben, ein ganz berühmter Evangelist in Afrika. Und ich musste mich letztens noch daran erinnern, was der immer so manchmal so für Aussagen gemacht hat. Das ging bei dem immer so zack. Ich dachte immer so, das ist unglaublich, wie man auf so Ideen kommt. Und da hat ihm mal einer so erzählt und ihm gesagt, dass er gesagt hat, Mensch, das Blut da von Jesus, was er damals am Kreuz da vergossen hat, da ist schon alles vertrocknet, da gibt es nichts mehr. Und dann hat der gesagt, wie soll dieses Blut meine Schuld, meine Sünden reinwaschen? Das ist doch völlig unmöglich. Und dann hat Reinhard Bonke zu ihm gesagt, ja, wenn du aus einer Kohlegrube aus dem Bergbau irgendwo rauskommst und dann läufst du in eine Seifenfabrik hinein. Und dann hat er gesagt, da kannst du durch die ganze Fabrik durchlaufen, aber die Seife, die macht dich nicht sauber, sondern die macht dich erst sauber, wenn du dann unter der Dusche stehst, das Stück Seife nimmst und anfängst, dich zu waschen. Das muss aktiviert werden. Und ich denke, genauso ist das auch, dass dieses Blut, das ist nicht vertrocknet, sondern da, wo ein Mensch auf einmal diesen, wie ich es sage, diesen Geistesblitz hat oder wie so ein Blitz, den er bekommt, indem er hier auf dieser Erde umhergeht. Weil eigentlich der natürliche Mensch, so sagt es auch die Bibel, der sucht gar nicht Gott. Den interessiert das Gebet und die Anbetung überhaupt nicht. Aber da gibt es diesen Blitz, diesen Geistesblitz. Und bei mir war es ja auch so, wo ich damals als 15- oder 16-Jähriger im Gottesdienst saß und der Prediger dort vom Kreuz erzählte und vom Blut Jesu, das unsere Schuld reinwäscht, da saß ich und mir war das auf einmal wie eine Offenbarung. Und ich dachte immer so, ja, mein Vater war Ältester in der Gemeinde und ich dachte, Mensch, so ein schlimmes Leben habe ich gar nicht gelebt, was da manche immer vorne erzählen, Drogen und was die alles hatten, da habe ich alles gar nicht gekannt. Habe ich gedacht, so schlimm bin ich gar nicht. Aber als ich da das gehört habe, von der Liebe Jesu, von dem Kreuz von Golgatha, da habe ich gesessen und da wurden mir auf einmal Dinge offenbar, wie ich ja meine Schwester da mal gehauen habe und was weiß ich alles. Naja, ich meine, ich war da noch was jünger und da sind mir Dinge eingefallen, ich konnte das gar nicht glauben, aber es war mir wie eine Offenbarung und ich wusste, ich brauche die Vergebung meiner Schuld, ich brauche zu diesem Menschen zu gehen und ihm einfach nur zu erzählen, hey, ich bin ein Sünder, der einfach Vergebung braucht. Ich brauche diesen Erlöser. Und ich bin so froh, damals diesen Schritt gegangen zu sein und wirklich auf diese Offenbarung reagiert zu haben und gemerkt zu haben, auf einmal wurde meine Schuld und meine Sünde weggewaschen. Da gab es natürlich noch einiges, was man nachher klären musste, aber es war etwas, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich rein von aller Schuld. Und wenn mir irgendwas passieren sollte, ich gehe raus und von mir aus ein LKW überfährt mich oder was auch immer passieren kann, dann habe ich eine Sache gewusst, dann werde ich auf ewig, zack, ich werde für immer bei ihm sein, im Himmel sein. Und es wird nie mehr eine Trennung von diesem Gott geben. Ja, dieses Fleisch ist auch das, also diese Begierde, die Seele nachgibt, die ist etwas, wo die halt auch immer im Gegensatz zu der Anbetung steht, die Gott sich von uns wünscht. Und es gibt sogar, man könnte das sogar so weit könnte man gehen, dass man sagt, dass Religion eigentlich etwas ist, das vielleicht äußerlich Gott anbetet und das Motiv dahinter, das ist eigentlich immer das, was entscheidend ist. Gehe ich und bete Gott an, knie mich vielleicht hin, weil andere mich sehen, weil ich vielleicht Ruhm dafür haben will, oder diene ich Gott, um gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen, dann ist das etwas, was vom Fleisch genährt ist. Und eigentlich sollte die Anbetung nicht im Fleisch sein, sondern sie sollte wirklich nicht aus dieser eigenen Anstrengung heraus sein, sondern sie sollte im Geist geschehen. Und im Geist, wenn sie im Geist geschieht, dann geschieht sie auch gleichzeitig immer auch in der Wahrheit. Denn die Anbetung im Geist ist auch immer die Anbetung in der Wahrheit. Ja, das Fleisch, wie kriegt man das zum Schweigen? Ich habe da mir ein paar Bibelstellen auch aufgeschrieben. Der Römerbrief, der beschreibt das so ganz einfach, dass er sagt, das Fleisch, das begehrt ständig auf. Das will immer uns irgendwie erzählen, was wir machen sollen. Und es ist doch alles viel zu schwierig, weil der Mensch, der dann sich für diesen Jesus entscheidet, der diesen Weg mit ihm geht, der ist ja der bekommt ja seinen Heiligen Geist, der ist in ihm, der wohnt in ihm. Und der ist dann auch fähig, überhaupt mit diesem Gott wieder in Kommunikation zu kommen. Und aber es ist trotzdem so eine andere Natur, die dann auch noch immer da ist, und das ist dieses Fleisch, und das steht immer auf, und dieses Fleisch will nicht unbedingt, ja, dass man sich da die Zeit für die Anbetung nimmt. Und so sagt es dann der Römerbrief, dass wir sind in Christus am Kreuz gestorben. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind nicht mit Christus geboren, aber wir sind mit Christus am Kreuz gestorben. Unser alter Mensch, unser altes Ich, so beschreibt es das, der ist einfach tot. Der sollte nicht mehr immer wieder aufstehen, sondern er sollte tot bleiben. Er sollte uns nicht von der wirklichen Begegnung, von der Anschauung, die wir, oder von der Beugung, die wir vor Gott haben, um in seine Gegenwart zu kommen, der sollte uns davon nicht abbringen. Und das muss uns immer wieder so bewusst sein. Das muss ein Ding sein, was wirklich tot ist und wo wir diesem alten Menschen auch immer und ihm vielleicht Bescheid sagen, dass er nicht mehr aufstehen sollte. Ja, in unserem täglichen Leben, da geschieht es eigentlich, wie wir so die Praxis reinbekommen für die Anbetung. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. So das Leben, wie wir so im täglichen Leben stehen und da auch im Leben sind, da gibt es immer eine sehr gute Übung, die jeder immer so praktizieren kann. Das ist immer die eigene Familie. Ja. Ich meine, da hat man seine Kinder, da ist man mit der Ehefrau, mit dem Ehemann, da ist man zusammen. Und in der Familie das zu praktizieren oder mit seinen Eltern, wie auch immer, dort dieses geistliche Leben zu praktizieren. Denn die Werke des Fleisches, die stehen in der Bibel. Da ist so vieles, was an Streit da ist, was an Unvergebung da ist, was an Lüge da ist oder Diebstahl. Das sind alles so Werke, die die Bibel so als Werke des Fleisches beschreibt. Und da wirklich den Kindern oder auch miteinander dieses Leben im Geist zu praktizieren, dass man da die Liebe zum Beispiel praktiziert, dass man gehorsam ist dem Wort Gottes gegenüber. Das ist so ein Wandel im Geist. Und dieser Wandel im Geist, der bringt uns dann auch in die Anbetung zu Gott. Das Beten im Geist, da habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben, also nicht Punkte, eigentlich sind das nur drei Sachen, wie hier aus drei Bibelstellen, die ich dazu habe. Und das eine ist, wenn man im Geist betet, da habe ich hier hingeschrieben, da kommt man sehr einfach auch durch Lobpreis rein. in diese Anbetung im Geist. Also ich weiß, manchmal, wenn wir zu Hause sind oder ich hab zu Hause ein elektrisches Klavier, das ist ein bisschen kaputt, aber ein paar Tasten funktionieren, ja. Eigentlich so die meisten, da gibt es nur 3 oder 4, die hängen, aber das sind halt wichtige Tasten, deswegen nervt mich das. Und ich spiele da nicht so gerne drauf. Aber das ist dann manchmal so, dann setze ich mich dran, so ein paar Akkorde kriege ich hin. Und dann setze ich mich manchmal nur an dieses Klavier und spiele so ein paar Akkorde nur drauf. Und dann auf einmal merke ich, da ist auf einmal Gegenwart Gottes da. Da muss ich muss da nicht irgendwas sagen oder beten, sondern ich spiele ein paar Akkorde und ich merke, wie auf einmal eine Verbindung da ist von meinem Geist und Gottes Geist. Und das ist dann so einfach, dass ich manchmal denke, mehr brauche ich gar nicht. Ich könnte am liebsten jetzt einfach da so bleiben, in dieser Gegenwart. Und man kann natürlich dann auch, Epheser 5, 18 sagt es dann, berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Das ist etwas, wo wir auch in diese Anbetung reinkommen, wo wir das dann auch mit unseren Worten natürlich auch ausdrücken dürfen. Das Sprachengebet, 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Es ist etwas, was uns richtig in unserem geistlichen Leben, das uns fit hält. Ich meine, wenn wir mit meiner Frau, wir fahren ja öfter, so fahren wir so hin und her, manchmal hierhin oder wohin auch immer. Das ist etwas, wo wir merken, das ist immer gut, dass wir das praktizieren. Also nicht unbedingt, dass man sagt, okay, jetzt ist der Gottesdienst, dann müssen wir für den Gottesdienst beten. Natürlich, das machen wir auch. Aber manchmal einfach nur, wir fahren und beten einfach nur in Sprachen. Weil wir wissen, so wie es der 1. Korintherbrief 14,4 sagt, wer in einer Sprache redet, der erbaut sich selber. Das heißt, du machst Fitness. Das ist dein Fitnessstudio. Das hält dich fit. Du erbaust dich selber. Das macht dich selber einfach stark, auch im Glauben zu bleiben. Ja, aber auch da geschieht auch das manchmal. Da hatten wir uns gestern am Frühstückstisch mit meiner Frau nochmal zurückerinnert. Die hat das hier in der Gebetswoche, hat sie dieses Beispiel erzählt, wo wir mit unserer Tochter lebensgefährliche Krankheit, wo wir da durchgegangen sind, unterschiedliche Ärzte da konsultiert haben. Und der Arzt, der verantwortlich war, irgend so eine Koryphäe, auch auf dem Gebiet war er eigentlich, der falsche Diagnosen gestellt hat und auch eine falsche Behandlung angeordnet hat. Und dann hatten wir durch eine Zweitmeinung, haben wir dann andere Dinge nachher erfahren. Aber in dem Moment, wo er dann unterschiedliche Sachen auch gesagt hat, da weiß ich, da hattest du das gestern erzählt. Willst du das mal kurz erzählen? Ja, die kann das besser. Nachher erzählt die, das war nicht so. Aber.
Nein, es war einfach eine sehr kritische Situation und das war ein Professor, der mir erzählte die Diagnose von meiner Tochter und sagte, haben Sie denn noch Fragen? Und ich bin halt so ein Mensch, oder besonders früh habe ich immer Gott gefragt. Und in dem Moment sagte ich zum Heiligen Geist, was soll ich denn fragen? Und dann hat mir der Heilige Geist gesagt, brauchst du gar nichts fragen, der lügt dich an. Und das war schon ganz komisch. Du stehst vor einem Professor, der dir eigentlich erzählt, was mit deiner Tochter ist und welche Dinge da gemacht werden müssen. Und in dem Moment, wenn du sowas hörst, denkst du, was war das jetzt? Okay. Dann habe ich auch nichts gefragt. Dann habe ich meinen Hausarzt gefragt, der mit denen in Kontakt war und habe erfahren, dass was sie mir im Krankenhaus erzählt haben, war einfach Schwachsinn. Und der Hausarzt hat denen gesagt, ich bin ja nicht blöd, jetzt sagt mir die Wahrheit. Und sie haben gesagt, wir wissen einfach gar nichts. Wir wissen nicht, was mit diesen Menschen passiert ist. Wir wissen nicht, wie wir sie behandeln können. Es ist einfach das, was unsere Wissen übersteigt. Und dann habe ich auch verstanden, was Gott meinte. Der hat mir einfach was erzählt. Ich bin total für Ärzte. Ne? Ich will keinen Arzt jetzt hier schlecht machen. Unsere Tochter studiert auch Medizin. Ich bin dankbar für Ärzte. Aber Gott steht auch über der Ärzte und weiß einfach oft weiter und genau.
Genau. Und ich weiß ja, dass meine Frau ständig in Sprachen immer redet. Und auch wenn in solchen Situationen, da waren wir ja in einigen solchen Situationen, da hat das immer geholfen, dass man da auch in diesem ganz engen Kontakt auch mit Gott bleibt.
Das andere, was noch hier den dritten Bibelvers, den ich hier aufgeschrieben habe, ist aus Hebräer 4,15. Und da steht, weil Jesus unser Hohepriester ist und für uns eintritt. Also wir haben nochmal so einen Fürsprecher im Himmel. Das bedeutet, dass wir, die wir ja alle nicht perfekt sind. Also wer perfekt ist, der wird wahrscheinlich mit mir auch gar nicht mehr reden wollen, weil er so perfekt ist. Aber ich sag mal so, der für uns eintritt, da wo wir auch immer versagen und in unserer Schwachheit. Und das macht mir immer Mut, wirklich auch sowas, solche Verse darüber nachzudenken, dass wir mit völliger Zuversicht vor den Thron Gottes kommen dürfen. Und das war ja der Punkt, den ich letzte Woche nochmal erzählt habe, wie Jesus sagt, er sucht Anbeter. Und das war, und ich wollte das ja so aufzeigen, er sucht nicht den perfekten Menschen, der ein gerades und ein gutes Leben lebt, sondern er sucht den, der wahrhaftig zu ihm kommt. Der einfach sagt, Herr, hier bin ich so, wie ich bin, aber ich komme zu dir. Und dann auch in der Phase, wo man vor diesem Gott kommt und auch seine Schwächen, seine Fehler, die will natürlich Gott nicht, dass wir die immer für ewig behalten, aber wir dürfen wirklich Gottes Geist an uns arbeiten lassen. Und der will auch an uns arbeiten. Und wir brauchen einfach nur dieses Aushalten, diese Demut zu haben und auch die Geduld zu haben, bis er Dinge auch an uns verändert. Und der wird die verändern. Ihr könnt mir glauben, Gott ist der perfekte Erzieher und der wird uns auch voranbringen. Und ja, genau. Ich glaube, das reicht erstmal so für heute. Und da ist es wirklich so, dass nicht der Perfekte, der das von mir aus über Jahrhunderte, Jahrzehnte schon gepraktiziert hat und der das vielleicht auch nur noch aus einer Tradition heraus gemacht hat, das ist nicht das, was Gott sucht, sondern er sucht wirklich der bedürftig ist, der durstig ist nach seiner Gegenwart und dem das wirklich bewusst ist, wie er zu diesem lebendigen Gott kommen kann, in einer Demut. Und es geht ihm hier darum, so wie ich das eben aus der Offenbarung da auch gelesen habe, oder hier auch aus Offenbarung 4, Vers 10 bis 11, in dieser Anbetung, dieses Gott einfach anschauen. So heißt es hier, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Throne sitzt und den anbeten, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und werden ihre Krone niederwerfen vor dem Throne und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Es geht um ihn, immer nur um ihn. Offenbarung 7,11. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Offenbarung 11,16. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Offenbarung 19,4-5. Und die 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen, fielen nieder, beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich glaube, da in dieser Anbetung, da geschieht genau das, dass der Himmel sich öffnet und Segen einfach herunterströmt. Und das ist manchmal sogar nicht entscheidend, in welcher Situation du bist. Ich weiß, wir waren in solchen schwierigen Situationen mit unserer Tochter und ich sage euch, ich bin manchmal zum Krankenhaus gerast. Damals ein gutes Auto gab, gerast zum Krankenhaus. Es war wirklich, manchmal stand das wirklich so auf Messerschneide mit ihrem Leben. Und dann kommst du da ins Krankenhaus und wartest, bist noch in dieser Anspannung und alles da an Gedanken, was da nicht alles durch einen Kopf durchsaust. Und dann auf einmal merkst du innerlich eine Freude. Du verstehst das überhaupt nicht. Wo kommt auf einmal Freude in diesem Moment her? Woher kommt das? Das ist, in diesen Momenten will er uns da einfach mit seinem Segen überschütten. Liebe, Friede und Freude. Unglaublich. Also ich weiß selbst, mit so vielen Leuten gesprochen, einer hat mir so ein älterer Mann auch im Gulag in Russland gewesen und dort Furchtbares erlebt. Und er war dort, ich glaube, über 10 Jahre. Und er sagte, er war so ein, deswegen kam er dort damals auch hin. Das war in den 80er Jahren. Dann hat er erzählt, er wurde dort, wurde dort eingesperrt, weil er halt Kinderdienst gemacht hat. Und er sagte, für ihn war das das Furchtbarste in dieser ganzen Zeit, nie ein einziges Kind zu sehen. Weil er sagte, ich habe die immer geliebt, mit denen zu reden, mit denen zu spielen, mit denen diese biblischen Geschichten zu teilen. Und er sah kein Kind. Und irgendwann war sein Herz so betrübt, dass er das nicht gesehen hat. Und dann hat er gebetet, hat gesagt, Gott, ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein Verlangen, meine eigenen Kinder zu sehen oder die Kinder in der Gemeinde zu sehen. Und er sagte, auf einmal erfüllt ihn eine Freude. Und der sagte, ich habe nach ein paar Minuten, ich habe gesagt, Gott, hör auf, ich habe so viel Freude. Ich platze gleich. Der wusste gar nicht mehr, wie der das aushalten kann. Ja, Gott, der kann uns so viel Freude schenken, wenn wir das nur erleben würden, wirklich in dieser Anbetung. Ja, der Zug fährt vorbei. In der Anbetung reinzukommen. Und sei es, wenn da noch so viel Krach um uns drumherum ist. Und da gibt es trotzdem auch diese Möglichkeiten, wo wir diesen Kontakt mit diesem lebendigen Gott erleben. Amen. Ja, wir gehen jetzt gleich nochmal in ein Lied hinein. Das Lobpreis.